Ambiguität und Unterscheidung. Historisch-kulturelle Dynamiken.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema »In München bleiben die Höschen oben«, wie die Sport Illustrierte über die Geschlechtstests bei den Olympischen Spielen 1972 in München berichtete. Eine junge Frau, als Hostess bei den Olympischen Spielen von München beschäftigt, erschien im Vorfeld der Spiele zu einer Pressekonferenz des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland. Anwesend waren neben zahlreichen Journalisten der Arzt Dr. Käfer, der die junge Silvia eingeladen hatte, um an ihr den neu eingeführten Haarwurzeltest durchzuführen. Plakate mit wissenschaftlichen Erläuterungen zum Testverfahren und ein Assistent am Mikroskop vervollständigten dieses Ensemble. Bei der jungen Probandin für den Haarwurzeltest handelte es sich um eine ganz besondere Frau. Aber von vorn. Bereits vor und während der Leichtathletik-Europameisterschaften von 1966 wurde die Geschlechtszugehörigkeit von Sportlerinnen wiederholt debattiert. Die visuelle Beschau der Sportlerinnen, die in der medialen Berichterstattung oft unter dem Begriff des Vorbeidefilierens firmierte, geriet zunehmend in die Kritik. Allmählich wandelten sich die medialen Bilder vor allem von Sportlerinnen, die aus den Ländern des sogenannten Ostblocks stammten. Wurde die Weiblichkeit von Irina und Tamara Press 1966 in der Berichterstattung der Sport Illustrierten noch mit Vehemenz verteidigt, setzte sich in den folgenden Jahren immer öfter die diffamierende Bezeichnung Press Brothers durch. Das ist neben Jolanda Ballas oder Eva Klobukowska nur ein Beispiel für die sich verschärfende Beobachtung medialer Instanzen. Der Körperstatus der Sportlerinnen wurde zunehmend politisch kodiert. Stefan Wiederkehr und Dennis Krämer haben in diesem Zusammenhang exemplarisch aufgezeigt, wie die Inszenierung der Geschlechtszuschreibung insgesamt in die Verhandlung des Ost-West-Konfliktes eingebettet wurde. Das sowjetische Mann-Weib kann in diesem Sinne als Produkt dieser auf die Körper projizierten westlichen Logik gelesen werden. Größere mediale Aufmerksamkeit erhielten die Geschlechtertests auch bei den Olympischen Spielen von Mexiko im Jahr 1968. Neben den Debatten über die Vor- und Nachteile der Höhenluft und über die Grenzen des Amateur- und Profisports wurden die Möglichkeiten einer vermeintlich objektiven Geschlechtsbestimmung eruiert. 1972 in München wurde dann der Haarwurzeltest als eine neue Testform eingeführt. In der medialen Darstellung erschien die junge Bundesrepublik als ein am wissenschaftlichen Fortschritt orientierter Staat, der das Geschlecht mit einer vermeintlich hohen Präzision zu vermessen mochte. Die medizinische Durchdringung des Körpers war damit Teil der Performance eines Staates, der sich als modern und zukunftsorientiert verstand und sich diesem Verständnis nach in Szene zu setzen suchte. Illustrierte berichtete im Mai 1972 in einem Artikel mit dem Titel »In München bleiben die Höschen oben« über den erwähnten Haarwurzeltest. So hieß es, Zitat, »Bei den 20. Olympischen Spielen soll keine Frau starten, die nicht wirklich eine Frau ist Um das zweifelsfrei festzustellen, bemühen die Veranstalter ein halbes Hundert Männer, Ärzte natürlich. Doch die tun nicht das, was man denkt. Der Sextest in München ist viel genauer, haargenau sogar. Und im weiteren Verlauf des Artikels heißt es, Zitat, vor der versammelten Presse demonstrierte Dr. Kurt Käfer vom Organisationskomitee an der wohl über jeden Zweifel erhabenen Hostess Silvia Sommerlath die neue Methode. Ihre Vorzüge laut Dr. Käfer: schnell, absolut sicher und ohne Belästigung durchführbar. Zitat Ende. Vorgeführt wurde der Haarwurzeltest also an der über, laut Bericht, jeden Zweifel erhabenen Hostess Silvia Sommerlath, niemand Geringerem als der heutigen Königin von Schweden, die Carl Gustav während der Olympischen Spiele 1972 in München kennenlernte. Auffallend in der Beschreibung des Haarwurzeltests ist sicherlich die von Käfer vorgetragene Formel: schnell, absolut sicher und ohne Belästigung durchführbar. In Korrespondenz zum Kommentar der Sportillustrierten zu über jeden Zweifel erhabenen Silvia Sommerlath. Die medizinisch-wissenschaftliche Funktionsfähigkeit des Haarwurzeltests wurde in der Beobachtung des Magazins noch über die alte Methode eines einwandfreien weiblichen Erscheinungsbildes bestätigt. Mag auch die charakterliche Integrität Silvia Sommerlaths zur Aussage in der Sport Illustrierten veranlasst haben, schien es im Rahmen der Pressekonferenz für Organisatoren und für die Beobachtungsinstanzen wohl äußerst wichtig, einen auch ohne medizinisch-wissenschaftliche Testung vollkommen klaren Fall vorzeigen zu können. Die Inszenierung des Haarwurzeltests kam demnach dem Bedürfnis der Bundesrepublik nach, sich als ein Staat zu zeigen, der die Standards westlicher Medizin voll erfüllte. Im Sinne einer medialen Eigenlogik konnten die immer wieder neu definierten Grenzen der geschlechtlichen Realisierungskorridore gleichsam aber auch neue Informationswerte, einen neuen Informationsausstoß generieren. Das mediale Spiel mit den geschlechtlichen Materialisierungsmöglichkeiten entsprach in dieser Lesart mindestens den Mechaniken bundesrepublikanischer, wenn nicht gar westlicher Aufmerksamkeitsökonomien. Die medial kolportierten Konfigurationen einer nun echten und wahren Geschlechtsbestimmung erschienen damit auch als Produkte des Mediensystems selbst. Erst im Moment der Beobachtung schienen sich die Formen zu verstetigen, die Materialisierung ihren zwischenzeitlichen Höhepunkt zu erreichen. Gleichzeitig schien sich im Umbruch der End-60er und frühen 1970er Jahre, zumindest im Hinblick auf illustrierte Formate, neue Beobachtungsroutinen zu etablieren, die eng mit medizinischen Entwicklungen verwoben waren. 1972 bedurfte es aber anscheinend noch der simultanen Nutzung alter und neuer Beobachtungsformen. Das war der heutige Podcast des Teilprojekts 1, Geschlechtliche Ambiguität in der Medienberichterstattung der BRD von den 1970er Jahren bis zur Jahrtausendwende. Am Mikrofon heute für Sie, Max Keilhau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.